Es war ein Gebetsabend der christlichen Gemeinde, in der mein Vater Pastor war. Ich war damals ungefähr 16 Jahre alt vielleicht und ich war mit meiner Mutter gemeinsam an diesem Gebetsabend. Es war üblich, die Gebetsabende musikalisch zu umrahmen. Wir sangen jeweils aus einem alten Gemeindeliederbuch, in dem so vierstimmige Lieder abgedruckt waren. Jeweils 2 bis 3 Pianisten, je nachdem wer da war, begleiteten die Lieder. Ein Blick in die Runde der Versammlung zeigte mir, dass keiner dieser Pianisten anwesend war. Einer von denen war auch mein Vater, aber er war an jenem Abend in einer anderen Gemeinde zu Gast. Mir schwante nichts Gutes, als ich das sah. Das Problem war folgendes: Seit einiger Zeit spielte ich in der Jugendgruppe Klavier. Ich konnte mich gut vorbereiten, es war mir eine Ehre, dass ich das machen durfte. Ich war immer schrecklich nervös. Mit viel Fleiß konnte ich auch anspruchsvolle klassische Klavierstücke einüben. Ich konnte aber nicht aus dem alten, also dem Lieder mit dem Gemeindeliederbuch mit den alten Liedern einfach ab Blatt vierstimmig spielen. Das ging nicht. Wenn ich im Vorhinein wusste, diese Lieder, dieses Lied singt man, dann konnte ich das üben, dann ging das. Oder als Zwischenlösung konnte ich die Gitarrengriffe heraussuchen, mir aufschreiben und dann nach Gitarrengriffen begleiten. Ich hatte aber an jenem Abend das Liederbuch nicht mit dabei. Und es brauchte keine großen prophetischen Fähigkeiten zu ahnen, was jetzt geschehen würde, nämlich, dass wenn mich der Leiter des Gebetsabends sieht, dass er auf mich zukommt und sagt, Deborah, du könntest doch bestimmt spontan diese Lieder begleiten. Obwohl ich ihm 2 Monate vorher ausführlich mein Problem erklärt hatte, aber ich hätte genauso gut Chinesisch sprechen können, er hat mich angeschaut, ich habe genau gemerkt, er hat keine Ahnung, wovon ich spreche, Gitarrengriffe und Noten und so. Er hat das nicht verstanden. Deswegen entschied ich, alles zu tun, um weiteren Peinlichkeiten vorzubeugen, bevor er mich überhaupt entdeckt. Und so verschwand ich kurzerhand in der Toilette, die über eine kleine Treppe über dem Saal zu erreichen war. Hier wollte ich warten, bis die Versammlung beginnt. Damit wäre die Gefahr gebannt gewesen. Also saß ich dort auf dem geschlossenen Toilettendeckel, zuerst war es so ungefähr 7:50 und bei uns in der Gemeinde war Pünktlichkeit sehr groß geschrieben, so nach dem Motto 5 Minuten vor der Zeit ist es Christen Pünktlichkeit. Aber ich hörte und hörte einfach keinen Gesang. Der Sekundenzeiger schlich andächtig vorwärts, 20 Uhr war bereits überschritten und ich wurde immer unruhiger. Es war immer noch kein Gesang zu hören. Ich wartete weitere 5 Minuten, die Ruhe war wirklich beklemmend und ich dachte dann, meine Mutter macht sich bestimmt langsam Sorgen. Ich meine, wer bleibt schon fast 15 Minuten auf der Toilette? Und dann traf ich die verhängnisvolle Entscheidung, meinen Zufluchtsort zu verlassen. Als ich mich so leise wie möglich so von der Seite zu den Treppenstufen schlich, die zum Saal führten, um möglichst unbemerkt neben meiner Mutter Platz zu nehmen, hörte ich, wie jemand freudig rief, da kommt sie ja! Wie auf Kommando drehten sich die Köpfe aller Anwesenden zu mir, es war, als ob alle Scheinwerfer auf mich leuchteten. Ich wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken. Die ganze Versammlung hatte eine Viertelstunde oder vielleicht waren es dann 10, als sie es merkten, darauf gewartet, dass ich komme, um die Lieder zu begleiten, die spontan von den Anwesenden gewünscht wurden, was ich aus den vorher genannten Gründen nicht konnte. Und dann, ich fand das so schrecklich, es war so beschämend, dass ich dann sagen musste, das kann ich nicht. Also es war wirklich irgendwie, ich fühlte mich so schuldig, so beschämt in dem Moment. Eigentlich habe ich ja nichts falsch gemacht, aber einfach dieses Erleben war genau eingetreten, was ich genau nicht wollte. Und innerlich habe ich dann den ganzen Abend überlegt, soll ich überhaupt nochmals je in eine Gebetsstunde gehen oder dann immer mein Liederbuch dabei haben? Dort hätte es wenigstens einige Lieder mit Gitarrengriffen. Das war so ein Erlebnis, das mich geprägt hat. Und ich habe das Erlebnis mal so in einer Runde erzählt, als die Frage war, was waren so peinliche Momente in deinem Leben? Und ich habe die ganze Zeit, als die anderen sprachen, erstens gehofft, dass mich niemand fragt Und zweitens habe ich immer überlegt, was soll man erzählen? Weil peinliche Erlebnisse gibt es ja schon, aber man würde ja nicht alles jedem erzählen. Und als ich dann das erzählt habe, hat mich einer aus der Runde verständnislos angeschaut und gesagt, und das ist etwas vom Peinlichsten, was du erlebt hast? Das ist ja gar nicht schlimm. Aber so unterschiedlich ist auch das Erleben bestimmter Momente. Da komme ich dann später nochmals auch darauf zurück. Aber mit dieser Episode sind wir schon mitten im Thema. Und du hast das auch so schön eingeführt schon, Andrea, mit diesen Momenten auch, mit dem Fremdschämen und allem, was dazugehört. Wir möchten zuerst uns dem Thema annähern und ich möchte gerne einfach generell mit euch ein bisschen zuerst schauen, was bedeutet denn Scham? Gibt es auch unterschiedliche Arten von Scham, bevor wir dann wirklich schauen, auch in der Bibel, was sagt Gottes Wort zu dem Thema, was können wir dort lernen? Ich erlaube mir, euch mit Du anzusprechen und ihr dürft das sehr gerne bei mir auch tun, aber es fällt mir leichter, bei einem so persönlichen Thema euch ganz persönlich und direkt anzusprechen. Es fällt tatsächlich auf, wie wenig über Scham gesprochen wird. Und es braucht Mut, dieses Thema anzugehen. Es war auch mutig von dem Team, dass ihr dieses Thema ausgewählt habt für heute. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir über dieses Thema Scham sprechen und dass wir auch ein bisschen dafür sensibilisiert sind. Stefan Marx hat in seinem Buch Scham, die tabuisierte Emotion, Folgendes geschrieben. Obwohl Scham ein universeller menschlicher Affekt ist, ist sie wenig in unserem Bewusstsein. Sie ist so etwas wie das Aschenputtel unter den Gefühlen. Denn über Scham redet man nicht, man zeigt sie auch nicht, sondern verbirgt sie, hält sie geheim. Scham wird häufig mit anderen Gefühlen oder mit Schuld verwechselt. Sie verbirgt sich oft hinter anderen Affekten wie Wut, Angst, Wut oder Zorn. Scham ist tatsächlich immer noch ein Tabuthema, obwohl jeder Mensch mit der Fähigkeit ausgestattet ist, sich zu schämen, spricht man nicht oder sehr ungern darüber. Wir tragen viele Masken der Scham und spielen uns gegenseitig vor, dass alles in bester Ordnung ist und sind in Wahrheit tief verwundet und vom Leben auch überfordert. Scham, das hat auch im Zitat von Stefan Marx gehört, zu den sogenannten Grundaffekten. Sie entwickelt sich mit dem Selbstwertgefühl ungefähr im Alter von 2 Jahren und ist an sich nichts Schädliches. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir da auch unterscheiden. Scham reguliert zwischenmenschliche Beziehungen. Es gibt eine gesunde Scham. Sie wird manchmal auch akute Scham genannt. Jene hat die Aufgabe, den inneren, intimen Raum zu schützen. Sobald jemand auf diese akute Scham angemessen reagiert, vergeht sie auch wieder. Das ist so ein kurzer Moment, man merkt es, man nimmt es zur Kenntnis, reagiert und dann verschwindet sie wieder. Diese Scham ist eine Wächterin der Würde. Also ganz wichtig und gesund. Dieses Schamgefühl ist wie ein Seismograph, der uns auch vor Grenzüberschreitungen bewahrt. Wir bei anderen, aber auch andere bei uns. Von anderen Menschen beschämt zu werden, bedeutet, dass jemand deinen inneren Raum überschritten und durchbrochen hat, dass jemand deine Würde verletzt. Unser Thema unverschämt leben und jetzt am Morgen toxische Scham überwinden, das legt natürlich nahe, dass wir jetzt nicht von dieser Art von Scham sprechen, sondern eben von der ungesunden Scham, die das Leben schwer macht. Schamgefühle werden dann ungesund oder toxisch bzw. chronisch, wenn sie andere Emotionen verdrängen. Durch schwierige Erfahrungen, das kann auch die Erziehung sein, bestimmte Erlebnisse, fühlt sich das eigene Selbst fehlerhaft, ungut und beschämend. Ein solches Schamgefühl wird toxisch genannt, weil es wie eine vergiftende Wirkung auf alle Lebensbereiche hat. Gewisse Fachleute nennen diese Form von Scham chronisch, weil es eine andauernd anhaltend negative Wirkung hat auf unser Leben. Das ist nicht wie bei der akuten Scham, die kommt und wieder geht, sondern das ist hartnäckig, das bleibt. Menschen, die an toxischer Scham leiden, haben Probleme, sich selbst zu zeigen, wie sie sind. Für sich einzustehen, sichtbar zu werden. Viele leiden auch an Perfektionismus und dem drängenden Bedürfnis, es allen recht zu machen. Sie können schlecht Nein sagen, tragen sehr viel Verantwortung. Ungesund und chronisch wird die Scham dann, wenn sie uns dauerhaft krümmt, wenn sie uns klein macht und lähmt, wenn die Selbstbewertung zu einer andauernden Selbstabwertung wird. Ungesunde Scham wird als Gefühl des Kleinseins und des Schrumpfens erlebt. Scham in meinem Leben. Ich habe schon ein bisschen was erzählt auch davon in dieser kleinen Episode am Anfang. Es gab tatsächlich eine lange Zeit in meinem Leben, in der ich mich schämte, dass ich bin, wie ich bin. Und das hing vor allem mit zwei Persönlichkeitseigenschaften zusammen. Das eine ist introvertiert und das andere hochsensibel. Diese Episode, die ich euch erzählt habe, findet sich auch in meinem Buch «Die leisen Weltveränderer» von der Stärke introvertierter Christen. Introvertierte Menschen, das sind Menschen, die stark nach innen gewandt sind. Wenn ein Problem kommt, müssen sie sich zuerst quasi wie in ihr eigenes Schneckenloch verkriechen und tun sich schwer damit, direkt mit jemandem zu sprechen. Sie tanken eher Energie im Rückzug, in der Stille, im Gegensatz zu extravertierten Menschen, die nach außen gewandt sind und Energie im Zusammensein mit anderen, Impulsen von außen tanken. Es ist für introvertierte Menschen mit vom schwierigsten oder so die größte Angst, öffentlich Fehler zu machen, öffentlich zu scheitern. Und diese Episode war für mich wie ein öffentliches Scheitern, obwohl ich eigentlich gar nichts falsch gemacht hatte. Das ist ja der spannende Punkt. Ich habe mich geschämt, ohne irgendwie einen Grund dafür zu haben. Weil ich dachte, ich müsste das doch können und jetzt erwarten die das und ich kann das nicht. Das hat mich so beschämt. Auch bei hochsensiblen Menschen, mit allen Sinnen auf Empfang, Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag, ist vor 2 Jahren erschienen. Sehr typisch für hochsensible Menschen ist wirklich auch, dass sie sich viel schneller schämen, weil sie so ganz krass das Gefühl der Andersartigkeit erleben und sich dann auch vergleichen mit anderen und das Gefühl haben, die schaffen das alle mit Leichtigkeit. Und bei mir ist alles so schwer, so komplex, so intensiv, die Gefühlswelten und alles Mögliche. Und dann kam vor 10 Jahren noch eine weitere Dimension von Scham in meinem Leben dazu, die ich vorher nicht kannte. Körperliche Schwäche und Schmerzen, die zu einer Grenzerfahrung wurden, wie ich sie vorher nie erlebt habe. Ich habe in meinem ganz neuesten Buch «Halt finden, wenn der Körper schmerzt und die Seele weint», habe ich das letzte Jahrzehnt mit chronischen Schmerzen verarbeitet. Ich gehe nicht jetzt sehr viel detaillierter darauf ein, ich komme dann auch im Workshop am Nachmittag auf das Thema noch zu sprechen. Aber es ging darum, dass ich ausgehend von einer Rückenoperation und allem, was damit zusammenhing, dass 3 Nervenwurzeln dauerhaft beschädigt wurden und chronische Schmerzen bis heute auslösten. Das hat man damals noch nicht gewusst, das weiß ich jetzt auch erst vielleicht seit 2,5 Jahren so genau. Ungefähr ein Jahr nach der Operation wurde ich überwiesen ins Inselspital, in die Schmerzklinik, dass man irgendwie schaut, kann man irgendetwas machen, dass das einfacher wird, dass der Schmerz mehr gelindert wird. Und man hat dann die Versuche schnell wieder aufgehört, weil man merkte, dass ich ganz stark in einer Erschöpfungsdepression stecke. Die junge Ärztin dort wollte mich stationär aufnehmen und ich habe mich verweigert. Wieso? Weil ich mich geschämt habe. Ich wollte, dass das niemand weiß. Nicht einmal meine eigenen Eltern wussten davon. Ich habe es auch versucht, vor den Kindern zu verheimlichen. Die junge Ärztin hat dann 2 Wochen lang jeden Tag meinen Mann Ehemann angerufen und nachgefragt, also wirklich ganz, ganz herzig eigentlich, wie sie das gemacht hat. Sie hat das sehr ernst genommen, auch weil ich wirklich sehr ungute Gedanken hatte, auch suizidale Gedanken. Das war eine ganz schlimme Zeit und ich habe mich so geschämt. Ich habe gedacht, das darf doch nicht sein, dass ich das nicht im Griff habe, dass ich an einem solchen Punkt gelandet bin. Noch im Spital hat mir eine Frau ein Buch geschenkt, in dem eigentlich kurz zusammengefasst steht, dass Krankheit immer Mangel an Glauben ist. Noch im Spital hat sie mir das geschenkt. Und dann ist man da in diesem Spannungsfeld und das war so schwierig. Ich habe dann etwas später Gedanken oder die Erfahrungen jener Zeit ein bisschen so auf den Punkt gebracht, in dem Büchlein so einzigartig wie ein Schmetterling, demütigend einzugestehen, dass ich es alleine nicht mehr schaffe, dass ich am Ende bin. Es fühlt sich an wie Schiffbruch, wie Bankrott aus eigenem Verschulden, als ob ich versagt hätte. Als ob ich im Gegensatz zu allen anderen als Einzige mein Leben nicht im Griff hätte, zu wenig stark wäre für diese Welt. Trotz aller Scham erkenne ich, der Weg in die Zukunft führt über die Brücke schonungsloser Ehrlichkeit. Lebensnotwendig einzugestehen, dass ich es alleine nicht mehr schaffe, dass ich Hilfe brauche. Vielleicht ist es mir vergönnt, dass ein anderer Mensch meinen Schmerz teilt, dass er mir zuhört und mein Leid mitträgt. Aber selbst wenn kein Mensch für mich da ist, kann ich mich dem einen offenbaren, der meinen Hilfeschrei hört und ernst nimmt. Wenn ich am Ende bin, mit meiner Weisheit, meiner Kraft, meiner Hoffnung, meiner Geduld, wartet er längst auf mich mit offenen Armen. Als ob ich im Gegensatz zu allen anderen das Leben nicht im Griff hätte. Bei mir selbst wurde mir bewusst, dass die Wurzel der Scham zu einem großen Teil in Selbstablehnung und im Vergleichen mit anderen ist. Was mich besonders bewegt, ist das heute, wenn ich im Dienst für Gott stehe, dass genau die Themen, wofür ich mich so lange geschämt habe, zu den wichtigsten Themen gehören, mit denen ich überhaupt unterwegs bin. Und das berührt mich unglaublich. Wofür hast du dich in deinem Leben schon geschämt? Wofür schämst du dich heute? Vielleicht kommen dir im Laufe des Tages einige Dinge auch ins Bewusstsein, die dir vielleicht gar nicht mehr so präsent waren, die du vielleicht so lange verdrängt hast, zurückgehalten hast und plötzlich wird dir deutlich, Moment, das könnte ja auch mit Scham zusammenhängen und da vertraue ich auch wirklich darauf, dass Gottes Geist Dinge ans Licht bringt, die ans Licht gehören. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Scham in der Bibel ein ganz wichtiges Thema ist. Es gibt gewisse Bibelstellen, wo wörtlich von Scham die Rede ist. Und dann gibt es sehr viele andere Stellen, wo Scham indirekt zwischen den Zeilen einfach ja, deutlich wird in gewissen Geschichten. Ganz kurz ein Einblick. Zuerst drei Stellen, in denen Scham im hebräischen Urtext wörtlich genannt wird, als Scham oder Schämen, ohne näher auf die entsprechenden Geschichten einzugehen. 2. Könige 8, Vers 11. Hazael, der zukünftige König von Syrien, schämt sich, weil der Prophet Elisa die bösen Absichten in seinem Herzen erkannte und seine schlimmen Taten voraussah. Elisa weint sogar deswegen. Esra 8, Vers 22. Esra, ein persischer Beamter, hat sich geschämt, vom König von Persien Soldaten und Pferde zur Unterstützung gegen Feinde auf dem Weg nach Jerusalem zu bitten. Vom Kontext her kann man vermuten, dass ihn das, also er sich schämt, weil ihn das glaubensschwach hätte wirken lassen. Und dann noch ein drittes Beispiel, 2. Samuel 19, Vers 4. Davids Soldaten schlichen beschämt in die Stadt zurück, wie Verlierer, die sich schämen, weil sie vom Schlachtfeld geflohen sind, steht wörtlich dort an dieser Stelle. Dabei hatten sie eigentlich einen glanzvollen Sieg errungen. Der Punkt war, dass bei jenem Kampf Davids Sohn Absalom ums Leben gekommen war. Und Absalom ist gegen seinen eigenen Vater in den Krieg gezogen. Eine ganz tragische Geschichte. Dann möchte ich euch noch drei Bibelstellen zeigen, wo Scham zwischen den Zeilen steht. Zuerst Richter 11, Vers 1. Scham über die eigene Herkunft. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held bis da. Eine wunderbare Geschichte. Und dann, er war aber der Sohn einer Hure. Man liest dann in der Fortsetzung der Geschichte, dass Jephtha wegen seiner Herkunft zu einem Beschämten, einem Ausgestoßenen wurde, von seinem eigenen Volk, von der eigenen Familie. Genau das ist, was ungesunde Scham mit uns macht. Sie isoliert, sie lähmt, führt in den Rückzug und macht die Seele krank. Oder Lukas 1, Vers 7, Scham über Kinderlosigkeit. Und sie hatten kein Kind, steht dort in Lukas 1,7, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Das liest man an mehreren Stellen, dass Menschen im Alten Testament Kinderlosigkeit als Gottverlassenheit erlebten, als Fluch, der konkret wurde, wenn das Paar alt wurde und niemand für sie sorgen konnte. Und dann noch eine letzte Stelle, Matthäus 24, die Verse 29 bis 75. Petrus schämte sich zuerst für seinen Umgang mit Jesus und dieser Gruppe. Nein, ich gehöre nicht zu denen. Nein, ich bin keiner von ihnen. Und dann über sein Versagen, als der Hahn dreimal gekräht hat, weil er Jesus verleugnet hat an dem Punkt. Ich möchte noch einen kleinen Sprung mit euch machen in die Apokryphen. Apokryphe Schriften, das sind ebenfalls ganz alte Schriften, christliche Schriften, die aber nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden. Das war ja ein langer Prozess, welche Schriften nehmen wir auf, welche nicht. Ungefähr im 4. Jahrhundert wurde dann dieser Kanon festgelegt. Und im Apokryphenbuch Sirach Jesus finden sich spannende Aussagen zur Scham. So viel, wie ich nirgendwo an anderer Stelle gefunden habe, jetzt in einer so alten Schrift. Jesus Sirach 41, 16 bis 42, 8 in Auszügen. Dort steht zum Beispiel: So achtet nun auf mein Urteil. Man schämt sich oft, wo man sich nicht schämen müsste, und billigt oft, was man nicht billigen sollte. Es wird unterschieden zwischen rechter und falscher Scham. Sehr spannend, diese Unterscheidung. Und dann zum Beispiel eben schämt euch der Unzucht, der Lüge, des Unrechts vor dem Richter und Rat, das ist so allgemein gehalten. Und dann wird es ganz alltäglich, teilweise schon fast amüsant. Schäme dich beim Essen den Arm aufzustützen. Schäme dich verächtlich zu geben und zu nehmen und zu schweigen, wenn man dich grüßt. Schäme dich. Schäm dich, würde man in der Schweiz sagen. Schäm dich. Schäme dich, den Blick von deinen Verwandten abzuwenden. Schäme dich, an dich zu bringen, was anderen zusteht und nach der Frau eines anderen zu blicken. Schäme dich, das ist auch spannend, alles weiter zu sagen, was du gehört hast und Worte auszuplaudern, die geheim sind. Und jetzt, schäme dich nicht für das Gesetz des Höchsten. Dafür mit dem Nächsten und Gefährten Kosten auf Heller und Pfennig abzurechnen. Schäme dich nicht für die Genauigkeit von Waage und Gewicht, noch für dein Einkommen, sei es viel oder wenig. Schäme dich nicht für Gewinn beim Handeln mit Kaufleuten. Schäme dich nicht für eine strenge Erziehung der Kinder. Schäme dich nicht dafür, den bösen Knecht kräftig zu züchtigen. Also in einer alten Schrift aus dem 2. Jahrhundert. Und dann noch zwei Zitate aus dem Talmud, das ist eines der bedeutendsten Schriftwerke aus dem Judentum. Demütigung ist schlimmer als körperlicher Schmerz. Jemanden öffentlich beschämen ist wie Blutvergießen. Unglaublich. Der Blick in den Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, lehrt uns viel Allgemeines über die Scham. Ihr seht eingeblendet das Bild der Sündenfall von Michelangelo. Die Geschichte der ersten Menschen ist nicht nur eine Geschichte über den Anfang von Schuld, sondern genauso über den Anfang von Scham. Und sie lehrt uns ganz eine wichtige Differenzierung zwischen Schuld und Scham. Dass Scham hier ein wichtiges Thema ist, wird bereits in 1. Mose 2, Vers 25 deutlich. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht, so steht das dort geschrieben. Nicht nur die Erkenntnis von Schuld war eine Folge des Ungehorsams, sondern auch das Empfinden von Scham. Vor dem Essen der Frucht, das ist der Vers hier, waren Adam und Eva nackt und sie schämten sich nicht dafür. Nach dem Essen der Frucht steht, dass beiden die Augen geöffnet wurden und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren, 1. Mose 3, 7. Und dann steht, dass sie sich Feigenblätter flochten und Lendenschurze machten. Als sie hörten, wie Gott am Abend in den Garten kam, versteckten sie sich vor ihm. 1. Mose 3, Vers 8. Hier wird ein großer Unterschied zwischen Schuld und Scham erkennbar. Schuldgefühle sagen uns, du hast etwas falsch gemacht. Das Problem ist ein Fehlverhalten. In der Regel, Klammerbemerkung, manchmal fühlt man sich auch schuldig ohne eigentlichen Grund, aber das lasse ich jetzt hier außer Acht. Schuld bezieht sich in der Regel auf eine konkrete Tat. Es geht um mein Tun. Scham hingegen greift eine Ebene tiefer. Scham sagt uns nicht, du hast etwas falsch gemacht, sondern Scham sagt dir, du bist falsch. Das Problem sind wir selbst. Es geht nicht um unser Verhalten, sondern um ein Lebensgrundgefühl. Es geht um dein Sein. Mein ganzes Wesen ist hier das Problem. Scham drängt uns dazu, dass wir uns wie Adam und Eva vor Gott verstecken wollen. Ein Bild von Julius Schnorr mit dem Titel Adam und Eva verstecken sich vor Gott. Gott rief nach dem Menschen, indem er fragte, 1. Mose 3, Vers 9, wo bist du? Eine Frage, so bin ich überzeugt, die über die ganzen Generationen bis heute in unsere Zeit hineinhallt. Wo bist du? Gott stellt diese Frage im Garten Eden nicht, weil er die Antwort nicht gekannt hätte. Er war ja allwissend. Natürlich wusste er, wo er sich versteckt. Er wusste genau, wo Adam und Eva sind. Seine Frage ist vielmehr in die Richtung zu verstehen, wieso verbergt ihr euch vor mir? Was hindert euch daran, in meine Gegenwart zu kommen? Und diese Frage stellt Gott auch dir heute. Was hindert dich daran, in meine Gegenwart zu treten? Ich stelle mir vor, wie Gott den Menschen voller Traurigkeit gefragt hat. In 1. Mose 3, Versen 11. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Auch das wieder eine rhetorische Frage. Gott wusste ja genau, was geschehen war. Er war allwissend. Er kannte die Antwort längst. In seinen Worten schwingt die Frage mit, wieso hast du einer anderen Stimme mehr vertraut als meiner Stimme? Was hat dich dazu veranlasst, an meiner Liebe zu dir zu zweifeln? Und so ähnlich fragt Gott bis heute, an welchem Punkt hast du der Lüge geglaubt, dass du dumm bist, dass du nicht genügst, dass du nicht wundervoll von mir erschaffen bist? An welchem Punkt hast du geglaubt, dass ich dich nicht lieben würde, dass niemand den unheilvollen Teufelskreis in deiner Familie durchbrechen kann, dass deine Ehe scheitern wird? Welche Stimme hat dir das eingeredet? Dein Onkel, eine Lehrerin, ein Elternteil, Stimmen aus den sozialen Netzwerken, wo auch immer. Solange wir anderen Stimmen mehr Glauben schenken als der Stimme Gottes, werden wir nie ein Leben in der Fülle dessen führen können, was Gott für uns bereithält. Schon ganz am Anfang der Bibel erfahren wir, dass die Entscheidung der ersten Menschen gravierende Folgen hatte. Nicht nur im Blick auf die Schuld, sondern auch auf die Scham. Verletzte Herzen, verletzte Weiblichkeit, verletzte Männlichkeit. Auch nach dem Sündenfall gilt natürlich immer noch, Mann und Frau sind in Gottes Bild erschaffen. Das hat sich nicht verändert. Sie spiegeln als Männer und Frauen gemeinsam unterschiedliche Facetten von Gottes Wesen wider. Doch mit dem verlorenen Paradies, dem Ort der direkten Gottesverbundenheit, geht das Bewusstsein dieser ursprünglichen Identität verloren. Das Bewusstsein um die Würde, um alles, was damit zusammenhängt. Man kann es sich bildlich etwas so vorstellen. Der Spiegel, der am Anfang so ganz klar und rein dieses Abbild gespiegelt hat, diese Ähnlichkeit und Zugehörigkeit zum lebendigen Gott, der ist jetzt plötzlich verdunkelt. Und der Mensch verliert in wichtigen Identitätsfragen die Orientierung. Die flüsternde Stimme, die ihm einreden will, du genügst nicht, du bist nicht liebenswert, du bist nicht schön, wird immer lauter und lauter und plötzlich beginnt man zu glauben, was diese Stimme sagt. Damit die Menschen wieder an ihre ursprüngliche Identität erinnert werden und diese Würde erinnert werden, hat Jesus Christus seinen Sohn geschickt. Wir kommen jetzt gerade aus dieser Zeit, Karfreitag, Ostern. Durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung hat Jesus eine ganz neue Grundlage geschaffen, dass Menschen wieder mit dem lebendigen Gott in Beziehung treten können. Dass unsere Herzen wieder heil werden können, dass wir wieder daran erinnert werden, was sich Gott gedacht hat in diesem dieser schöpfungsmäßigen Absicht, dass wir neu erkennen, wie wunderbar und einzigartig wir erschaffen sind und mit welcher Würde wir ausgestattet wurden, dass wir berufen sind, Kinder des Höchsten, des Allmächtigen zu sein, Töchter und Söhne des Höchsten. Doch wie können wir wieder lernen, in einen Spiegel zu schauen und uns so zu sehen, wie Gott uns gedacht hat, ohne dieses Kleinmachen, diese Verkrümmung, der Scham, diese Abwertung? Dazu möchte ich euch gerne in einem letzten Teil einen Bibelvers nahebringen. Und zwar einen Bibelvers, in dem es um einen geheimnisvollen Spiegel geht. In 2. Korinther 3, Vers 18 ist dieser Vers zu finden. Es ist ein Spiegel, der unsere Sicht auf den Kopf stellt. Paul schreibt dort an die Christen in Korinth Folgendes: Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Ich gehe übrigens in diesem Buch einzigartig ganz ausführlich auf diese Stelle ein. Und jetzt hier versuche ich einfach so einige Kernpunkte mit euch zu teilen. Es geht darum, in diesem Zusammenhang, dass wir mehr in das Bild von Jesus verwandelt werden. Dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist ja eine Sehnsucht, die oft in Gebeten zum Ausdruck gebracht wird. Eine Sehnsucht, die wir in Liedern besingen, zum Beispiel immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr, das besingen wir dort. Aber was bedeutet das und wie kann das überhaupt möglich werden? Was sollen wir uns konkret darunter vorstellen? In der Einheitsübersetzung steht, ich habe das dort unterstrichen, auch auf der Folie, wir alle spiegeln wieder. Also widerspiegeln. Andere Übersetzungen schreiben, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Für widerspiegeln oder im Spiegel anschauen steht im Griechischen ein Verb, das im Neuen Testament nur an dieser einen Stelle vorkommt. Das heißt, wir können nicht vergleichen mit anderen Stellen. Dann vergleicht man oft mit dem außerbiblischen Griechisch. Und dort gibt es einen Vergleich mit Philo, wo man sieht, dass es sich um einen ganz besonderen Spiegel handelt. Einen geheimnisvollen Spiegel, der Unsichtbares sichtbar macht. Bei diesem Spiegel ist das Geheimnis, wenn wir in diesen Spiegel schauen, dann sehen wir nicht nur uns selbst, und das klingt jetzt zuerst ein bisschen abstrakt, sondern indem wir auf Jesus schauen, verschmilzt unser Bild mit seinem Bild. Und wir werden mehr und mehr von dem durchdrungen, wie er ist. Von seiner Wahrheit, von seiner Liebe, von seinem Frieden, seiner Güte. Und wir werden an unsere ursprüngliche Identität erinnert und diese Würde daran, dass wir in seinem Ebenbild erschaffen sind. Unsere Augen öffnen sich für eine Realität, in die wir hineinwachsen möchten. Ich zeige euch das jetzt mit einem Bild, dann wird das ein bisschen anschaulicher. Es geht in die Richtung. Eine Raupe schaut sich an und sieht im Spiegel den Schmetterling. Also wir sehen im Spiegel schon etwas von dem, was Gott möglich machen kann, was längst in uns angelegt ist. Oder weil es so herzige Bilder dazu gibt, noch ein anderes, eine kleine Katze, die in der Pfütze einen Tiger sieht. Je durchlässiger wir für Jesus und das Wirken seines Geistes an uns werden, desto mehr leuchtet das eigentliche Wesen auf und strahlt Jesus durch uns. Es geht darum, dass wir mehr und mehr vom Gottesdenken durchdrungen werden und dass wir auch das, was er mit unserem Leben vorhat, was er auch freisetzen möchte in unserem Leben, dass wir das immer klar und deutlicher erkennen. Auch die Einzigartigkeit darf immer mehr zum Ausdruck finden. Wir gewinnen an Profil, weil Gott uns formt. Hier noch eine Katze, die im Spiegel einen Löwen sieht. Und noch ein letztes Bild hierzu, weil ich es auch so wunderbar finde, dieses Bild, das ist von Norbert Witte, einem prophetischen Maler. Er hat dieses Bild im November 2017 während einer Lobpreiszeit gemalt. Es ist das Bild eines Menschen, der sich im Spiegel anschauen will, aber er sieht nicht sich, sondern die Herrlichkeit Gottes. Er gab diesem Bild den Namen oder Titel »Wer bin ich wirklich?« Es ist Ausdruck einer geschenkten Identität von höchster Autorität. Gerne möchte ich euch noch etwas anderes zeigen an diesem Vers. 2. Korinther 3, Vers 18. Das Spiegeln der göttlichen Herrlichkeit und damit verbunden die Verwandlung in das Bild von Jesus ist an eine Voraussetzung von menschlicher Seite geknüpft. Ein enthülltes oder unverhülltes Gesicht. Wenn man nachschaut, in welchem Zusammenhang 2. Korinther 3, Vers 18 steht, dann wird deutlich, dass Paulus seine Briefempfänger an eine ganz bestimmte Szene aus dem Alten Testament erinnert, mit Mose als Hauptdarsteller. Es geht um die Geschichte, wo Gott Mose bittet, zu ihm zu kommen. Und dann übergibt er ihm dort auf dem Berg zwei Steintafeln, auf die er selber eigenhändig die 10 Gebote geschrieben hat. Und dann lesen wir dort, dass Mose 40 Tage und Nächte in Gottes Gegenwart ist. 40 Tage und Nächte. Für ihn wunderbar. Aber jetzt stellt euch mal vor, jemand, den ihr kennt, geht weg und kommt 40 Tage und Nächte nicht und ihr habt kein Lebenszeichen. Also, ich weiß nicht, wie lange es ging, aber mit der Zeit wurde das Volk Israel ungeduldig, weil Mose war einfach verschwunden, der kam nicht wieder. Und sehr schnell ging das, dass sie dann zum Bruder von Mose gingen und sagten, Aaron, wir müssen etwas anbeten, bau uns ein goldenes Kalb. Und dann baute er ein goldenes Kalb. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Mose kommt aus dieser unglaublich intimen Begegnung mit Gott, überfüllt von dem und denkt, was ich jetzt dem Volk sagen werde. Und dann sieht er, wie die da um ein goldenes Kalb springen. Er ist so zutiefst erschüttert, dass er diese Steinplatten auf den Boden wirft, wo sie zerbrechen. Das Volk wird hart bestraft. Gott ist ein gnädiger Gott und einige Zeit später bietet er Mose erneut zu sich auf den Berg. Und genau dasselbe geschieht nochmals. Weil Gott will den Bund mit seinem Volk erneuern. Erneut kommt es zu einer intensiven Begegnung. Wieder sind es 40 Tage und Nächte in Gottes Nähe, ohne zu essen und zu trinken. Das Volk hat dazugelernt. Wahrscheinlich haben sie gesagt, vor 40 Tagen machen wir jetzt noch nichts, weil es könnte ja sein, dass es wieder so lange dauert. Und auch jetzt kommt Mose zurück, eigentlich zwei identische Szenen. Und auch jetzt kommt es beim zweiten Zurückgehen zu einem Zwischenfall. Und jetzt kommen wir zu dieser Stelle, wo der Vers in 2. Korinther 3 Bezug darauf nimmt, oder diese ganze Passage. Ihr könnt das nachlesen, übrigens diese Szene in 2. Mose 3, 34, 29 bis 35. Als Mose jetzt zum zweiten Mal wieder mit neuen Steintafeln vom Berg herabsteigt, liegt, ohne dass er davon weiß, ein überirdisches Strahlen auf seinem Gesicht. Ein göttlicher Glanz. Gottes Gegenwart hatte auf ihn abgefärbt. Also das muss wirklich eine ganz spezielle Szene gewesen sein. Und die erschraken, die haben noch nie so etwas gesehen. Und sie haben gesagt, Mose, wir ertragen das nicht. Du musst dein Gesicht verhüllen. Und dann musste er ein Tuch über sein Gesicht legen, weil das sie nicht so erschraken, weil sie diesen Glanz, das muss ganz unglaublich gewesen sein. Und es steht, dass er das nur ablegte, wenn er ins Allerheiligste ging und Gott begegnete. Und dann steht, mit der Zeit verblasste dann der Glanz auf dem Gesicht wieder. Und genau auf diesen Vorfall, auf diesen Glanz auf dem Gesicht und das Tuch darüber nimmt Paulus in den Versen vor dem Vers, den ich euch gelesen habe, in 2. Korinther 3, Vers 18 Bezug. Dabei geht es Paulus um einen Vergleich zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Ihr könnt das für euch in Ruhe mal nachlesen. Mose steht für den Alten Bund und Paulus bezeichnet sich und seine Mitarbeiter jetzt als Boten des Neuen Bundes. Das Fundament des Neuen Bundes ist genau das, was schon im Alten Testament angekündigt wurde, das, was an Ostern geschah. Das ist das Fundament des Neuen Bundes. Und Paulus führt den Christen in Korinth wirklich mit eindrücklichen Worten vor Augen, wie revolutionär neu das ist, was jetzt angebrochen ist. Wie das alles verändert hat, was Jesus gemacht hat. Er erklärt ihnen, dass jetzt eine neue geistliche Realität da ist und sie jetzt schon an dieser Realität teilhaben dürfen. Und er erklärt ihnen, dass sie sich nicht länger verhalten sollen wie das Volk Israel, das Gottes Herrlichkeit, das sich auf dem Gesicht von Mose widerspiegelte, nicht ertragen hat. Und er sagt, dass sie sich bis heute so verhalten, als ob eine Decke über ihnen liegt. Und die Decke wird in dem Moment entfernt, wenn jemand erkennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und erkennt, dass er der Auferstandene ist und ihm nachfolgt. Die Sache mit diesem Tuch über dem Kopf, mit diesem Verhülltsein oder mit diesem unverhüllten Gesicht, das hat mich unglaublich beschäftigt und beschäftigt mich immer wieder neu. Die Frage, die mich nicht losgelassen hat, ist, wie ist das bei mir? Wie ist das in meinem Leben? Spiegle ich wirklich mit unverhülltem Gesicht Gottes Herrlichkeit wider? Oder ist mein Gesicht vielleicht immer noch verhüllt oder wieder verhüllt? Wir Menschen sind Meister im Verhüllen. Und ich glaube, dass wir mit einer ganzen Menge Tücher durch unser Leben laufen, auf unserem Gesicht, ohne dass uns bewusst ist, welche Folgen das hat für uns. Ich möchte euch das kurz demonstrieren, indem ich jetzt ein Tuch über den Kopf lege, dass ihr das mal einfach seht, was das für Folgen haben kann. Wenn ich jetzt mit einem solchen Tuch mich jetzt erst durch den Raum bewegen, wäre schon fast zu gefährlich. Aber es gibt eigentlich eine dreifache Sehbehinderung. Angenommen, ich würde jetzt so in einen Spiegel schauen, dann sehe ich eigentlich nicht viel von mir. Also das ist fast nicht möglich. Euch kann ich also fast, die erste Reihe, vielleicht die zweite, kann ich ganz schwach erkennen. Die Sehbehinderung betrifft mich persönlich, wenn ich mich verhülle. Ich kann mich selbst nicht mehr widerspiegeln. Ich kann andere Menschen nicht sehen. Und genauso blockiert ein solches Tuch auch meine Beziehung zu Gott. Auch dort bin ich blockiert. Und ich nehme das jetzt wieder weg. Aber vielleicht könnt ihr das im Hinterkopf, dieses Bild für euch auch behalten. Und ich möchte gerne zu zwei dieser Sehbehinderungen etwas noch sagen. Und dann am Nachmittag auch noch im Blick auf das Miteinander. Aber jetzt möchte ich etwas sagen zur Sehbehinderung im Blick auf Gott und auf mich selbst. Das ist so ein letzter Gedanke, der mir einfach wirklich auf dem Herzen liegt, auch für heute. Im Blick auf Gott machen mich solche Tücher, und da ist auch ein ganz schweres Tuch, ist diese Scham, die uns einfach so in Beschlag nimmt manchmal. Dass wir uns so um uns selber drehen, so in Beschlag genommen sind von uns selbst, dass wir nicht mehr klar sehen können, dass uns wirklich der Durchblick fehlt. Im Blick auf Gott macht mich ein Tuch über dem Kopf blind für das, was Gott in meinem Leben tun möchte. Es macht mich blind für seine Herrlichkeit. Jetzt denkst du vielleicht, aber ich weiß doch viel über Gott und ich lese regelmäßig in der Bibel und ich besuche den Gottesdienst und vor dem Einschlafen bete ich. Wir können fromm und gottesfürchtig sein und doch können wir blind sein für die Herrlichkeit Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Selbst dann, wenn wir für Jesus einmal eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Wann hat es dich zum letzten Mal zutiefst mitten ins Herz getroffen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist? Wann warst du zum letzten Mal einfach überwältigt von seiner Liebe zu dir? Sprachlos vor Staunen, weil du ein Stück Herrlichkeit gesehen hast, weil du göttliche Wunder erfahren hast, weil Jesus in eine Situation hineingesprochen hat, vielleicht durch sein Wort, durch andere Menschen, durch ein Lied, durch die Natur, wie auch immer, weil du seinen Frieden erlebt hast, weil er dich gestärkt hat, weil er dich mutig gemacht hat, weil er dich getragen hat, als du verzweifelt warst. Vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt dafür, dass du Jesus in einem ganz ehrlichen Gebet bittest: Bitte nimm mir das Tuch über dem Kopf weg, dass ich ganz neu erkenne, wer du wirklich bist und was du möchtest in meinem Leben. Zeig mir deine Sicht für mein Leben und zeig mir auch, hilf mir dabei zu erkennen, wo solche Tücher noch da sind und den Blick auf dich versperren. Aber das Tuch vor dem Gesicht betrifft uns auch ganz persönlich. Im Blick auf uns selber bringen wir damit zum Ausdruck, ich bleibe in meinem sicheren Versteck. Vielleicht, weil ich nicht wage zu zeigen, wie ich wirklich bin. Weil ich nicht wage zu zeigen, wie es wirklich in mir aussieht. Was würden die anderen denken, wenn die wüssten, wie es wirklich in mir aussieht? Wie verzweifelt ich bin, dass ich am Ende bin, dass ich zweifle auch am Glauben, dass ich kaum vertrauen kann, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Was würden die anderen bloß denken, wenn sie das sehen könnten? Egal wie sehr wir uns auch verhüllen, Gott sieht uns mitten ins Herz. Er sieht genau, was dich bewegt. Dein Herz, dein Denken, dein Leben, das liegt alles offen vor ihm. Du brauchst es nicht zu verstecken. Du kannst es vor ihm gar nicht verstecken. Er sieht die Not, er sieht deine Einsamkeit, er sieht deine Verletzungen, deine Ängste, deine Trauer, alles. Er sieht alles. Tücher der Scham, des Minderwerts, der Ängste. Manchmal sind das Tücher, die andere Menschen auf uns legen. Und manchmal sind es Tücher, die wir selber auf uns legen. Wir sollen die Tücher ablegen, damit unser Blick frei dafür wird, zu erkennen, wer Jesus ist und wer wir in seinen Augen sind. Die tiefste Verwandlung geschieht dann, wenn wir ohnmächtig sind. Gottes Kraft knüpft nicht an unseren Stärken an, sondern seine Gnade, die knüpft an den Tiefpunkten unseres Lebens an. Wir dürfen aus unserer tiefsten Sehnsucht, aus unserer Bedürftigkeit leben. Wir müssen nichts davon verdrängen. Auch unsere Schwächen müssen wir nicht verdrängen. In unseren Gefühlen der Scham, der Schmerzen, der Angst, unserer Verletzlichkeit und Schwachheit liegt eine ganz tiefe Kraft verborgen. Es kann eine Quelle des Wachstums sein. Es ist eine Einladung, Gottes Wirken in unserem Leben noch auf eine ganz andere Art und Weise zu erfahren. Zu erleben, wie er in uns wirkt, wie er durch uns wirkt und dass ihm überhaupt nichts unmöglich ist. Und so möchte ich dich ermutigen am heutigen Tag, dass wir in die Tat umsetzen, was in Psalm 34, Vers 6 steht. Ein wunderbarer Bibelvers, dort steht nämlich: Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Weil er, der lebendige Gott, deine Würde respektiert. Er wird deine Grenzen nicht überschreiten, will dich nicht verletzen, sondern er will wiederherstellen. Er will uns helfen, dass wir Tücher ablegen und auch toxische Scham überwinden können, dass das nicht länger Macht hat über unser Sein, über unser Denken. Und dort, wo das gelingt mit Gottes Hilfe, können wir Schritte tun in die Freiheit, in ein Leben in Freiheit, in Würde. Davon sage ich dann am Nachmittag noch mehr, wie das ganz praktisch und konkret Realität werden kann in unserem Leben. Und auch das Miteinander spielt dort eine ganz große Rolle. Wir wollen zu ihm aufschauen. Wir dürfen strahlen vor Freude. Nie werden wir beschämt sein. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles möglich gemacht hast, dass wir mit dem himmlischen Vater in einer lebendigen Beziehung leben können, mit dir in einer lebendigen Beziehung sein dürfen, mit dem Heiligen Geist, mit Gott in seiner ganzen Dreiheit. Es ist ein unfassbares Geschenk, dass du, allmächtiger Gott, mit uns Menschen überhaupt in Beziehung trittst. Und ich flehe dich an, dass du heute aufdeckst, wo Tücher der Scham unsere Sicht verschleiern, wo Tücher der Scham uns davon abhalten, dass wir freigesetzt sind für das, was du in unserem Leben tun möchtest, wo wir uns blockieren lassen, wo wir uns lahmlegen lassen, weil wir einfach uns zu sehr klammern an eigene Gedanken, Gefühle und uns hinter diesen Tüchern verstecken. Herr, hilf du uns, nimm du selbst diese Tücher weg und lass uns erkennen, wer du bist. Bitte sprich du einfach mitten in unser Herz und schenke du Heilung, wo es nötig ist. Wir können das nicht tun, wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Aber ich wünsche mir, dass du Heilung schenkst, dass du Freisetzung schenkst und dass wir wirklich eintreten dürfen in diese Fülle, die du schon bereithältst und von der wir heute schon kosten dürfen. Ich bete dich an und ich danke dir, du dreieiniger Gott, für deine Liebe, für deine Treue und deine Güte. Segne du uns am heutigen Tag, berühre du unsere Herzen. Schenk uns eine klare, freie Sicht auf dich und schenk uns etwas von dieser Freude, das Strahlen vor Freude, wenn wir auf dich aufschauen, dass wir das erfahren dürfen und unsere Scham bei dir abladen können. Amen.